Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
DRS 2, das ist die Lesung im 2, heute mit dem vierten Teil einer integralen Lesung in 16 Teilen von Honoré de Balzacs Roman Cousin Pons oder die beiden Musiker. Der alternde Junggeselle Pons ist von seinen einzigen Verwandten, den Camusot de Marvis, furchtbar gedemütigt worden. Pons ist nämlich nicht nur leidenschaftlicher Sammler, sondern auch Feinschmecker. Seine Verdienste als Kapellmeister in einem Boulevardtheater reichen zwar aus für den Erwerb von Kunstgegenständen, so sie nicht mehr als 100 Franc kosten, sie reichen aber nicht aus für gutes Essen. Deshalb hat es sich Pons zur Gewohnheit gemacht, bei den Reichen von Paris zu schlemmen, die ihn, den einst vielversprechenden jungen Musiker, an ihren Tafeln erdulden, etwa so, Zitat, wie man eine Steuer zulässt. Nun haben aber Madame Camusot de Marvis und ihre Tochter Pons anlässlich eines seiner Besuche klar zu verstehen gegeben, dass er nicht willkommen ist und ihn dann mit einer leicht durchschaubaren Finte sitzen lassen. Dies mit kräftiger Unterstützung der Dienstboten, die Pons schon immer gerne plagten, und in völliger Missachtung des kostbaren Fächers, den Pons als Gastgeschenk mitgebracht hatte. Wie von Sinn kehrt Pons in seine Wohnung zurück, die er mit seinem einzigen Freund und Musiker teilt, einem Deutschen namens Schmucker. Er ist so durcheinander, dass er noch nicht einmal die Concierge Madame Sibo und ihren Mann, den Schneider, grüßt, was in all den Jahren noch nie vorgekommen ist und Madame Sibo zur Bemerkung veranlasst: Monsieur Pons ist entweder Millionär oder verrückt geworden. Cousin Pons oder die beiden Musiker, es liest Thomas Douglas.
Ein lebendes Beispiel für die Fabel von den beiden Tauben. Als Pons mechanisch seine Wohnung betrat, hatte Madame Sibo gerade Schmuckes Mahl zubereitet. Es bestand aus einem gewissen Ragout, das den ganzen Hof mit seinem Geruch erfüllte. Reste gekochten Rindfleisches, wie man sie beim Höker in der Garküche erstand, waren mit fein geschnittenen Zwiebeln so lange in Butter gedünstet worden, bis Fleisch und Zwiebel die Butter aufgesaugt hatten und dieses echte Pförtnergericht das Aussehen eines Bratens hatte. Sibo teilte sich mit Schmucke das liebevoll zubereitete Gericht, das zusammen mit einer Flasche Bier und einem Stück Käse dem alten deutschen Musiklehrer genügte. Und man darf überzeugt sein, dass König Salomo in seinem Glanz nicht besser als Schmucke aß. Bald dieses gedünstete Zwiebelfleisch, bald die Reste eines gebratenen Huhns, bald ein Petersiliengericht und Fisch mit einer von der Sibo erfundenen Soße, in der eine Mutter ihr Kind verzehrt hätte, ohne es zu merken, bald Wild, dessen Qualität und Quantität davon abhängen, was die Boulevardrestaurants dem Garküchenbesitzer in der Rue Boucherat verkauften. Das war die gewöhnliche Kost Schmuckes, der ohne ein Wort zu verlieren mit allem zufrieden war, was ihm die gute Madame Sibo vorsetzte. Und von Tag zu Tag gelang es der guten Madame Sibo, besser an dem Gericht zu sparen, so dass sie es jetzt für 20 Sous herstellen konnte. »Ich werde schon herauskriegen, was ihm passiert ist, dem armen Kerl«, sagte sie zu ihrem Mann. »Das Essen ist fertig.« Sie deckte die irdene Schüssel mit einem gewöhnlichen Porzellanteller zu, und trotz ihres Alters erreichte sie die Wohnung der beiden Freunde in dem Augenblick, als Schmucke Pons die Tür öffnete. »Was hast du, mein armer Freund?« fragte der Deutsche durch das Aussehen des Musikers erschreckt. »Du sollst alles hören, aber ich will mit dir zusammen essen.« »Essen, essen!« rief Schmucke entzückt aus. »Aber das ist ja unmöglich«, fügte er hinzu, indem er an die feinschmeckerischen Gewohnheiten des anderen dachte. Der alte Deutsche bemerkte jetzt Madame Sibo, die aufgrund ihres Rechtes als legitime Wirtschafterin zuhörte. Er hatte einen jener Einfälle, die nur dem Herzen eines wahren Freundes entspringen können, trat auf die Pförtnerin zu und zog sie auf der Treppe beiseite. »Madame Sibo, der liebe Pons mag gute Sachen. Gehen Sie zum Cadran Bleu und lassen Sie sich ein kleines, feines Diner geben. Sardellen, Macaroni, kurz ein Lucullus-Mahl.« »Was für ein Mahl?« fragte die Sibo. »Also Kalbfleisch nach Hausmannsart, einen guten Fisch, eine Flasche Bordeaux und das Beste, was es an Leckerbissen gibt. Zum Beispiel Reisauflauf mit geräuchertem Speck. Zahlen Sie alles. Sagen Sie nichts. Ich gebe Ihnen das Geld morgen früh zurück.« Schmucke ging wieder hinein und rieb sich freudig die Hände. Aber sein Gesicht nahm allmählich den Ausdruck schmerzlichen Erstaunens an, als er von dem Kummer vernahm, der über seinen Freund hereingebrochen war. Er suchte Pons zu trösten, indem er ihm die Welt von seinem Standpunkt aus schilderte. Paris war ein unaufhörlicher Wirbelsturm, der Männer und Frauen wie ein rasender Tanz mit sich riss, und man musste nichts von der Welt verlangen, die nur aufs Äußere sieht und gar nicht aufs Innere. Er erzählte zum 100. Mal, wie die 3 einzigen Schülerinnen, die er geliebt hatte, die ihn selbst hochhielten, für die er sein Leben gab und von denen er sogar eine kleine Pension von 900 Francs bezog, zu der jede ihren Teil von 300 Francs beisteuerte, wie diese Schülerinnen von Jahr zu Jahr ihn mehr vergaßen, ihn nicht mehr besuchten und von dem Strudel des Pariser Lebens derart mitgerissen wurden, dass sie in den letzten 3 Jahren keine Zeit fanden, um ihn zu empfangen, so oft er sich bei ihnen meldete. Es muss allerdings gesagt werden, dass Schmucke sich bei diesen großen Damen früh um 10 Uhr melden ließ. Kurzum, die Raten seiner Pension wurden beim Notar eingezahlt. »Und trotzdem, es sind Goldherzen«, meinte er, »meine 3 heiligen Cecilien, reizende Frauen, Madame de Portandière, Madame de Vandenesse, Madame du Tillier. Wenn ich sie sehe, dann nur auf den Champs-Élysées und ohne, dass sie mich sehen. Und dabei haben sie mich sehr gern und ich könnte mich an ihren Tisch setzen und sie wären es sehr zufrieden. Ich könnte sie auf dem Land besuchen, aber ich bin viel lieber mit meinem Freund Pons zusammen, weil ich ihn sehen kann, so oft ich will, und jeden einzelnen Tag.« Pons nahm des Freundes Hand in seine Hände und presste sie mit einer Innigkeit, die seine ganze Seele verriet, und so verharrten sie ein paar Augenblicke, gleich Liebenden, die sich nach langer Trennung wiedersehen. »Ist alle Tage hier«, fuhr Schmucke fort, der innerlich die Härte der Präsidentin segnete. »Wir wollen gemeinsam deine Sammlung pflegen, und der Teufel soll unseren Haushalt in Ruhe lassen.« Ein heroisches Wort, das über die Sammlung. Schmucke war von der gröbsten Unwissenheit in allem, was die Leidenschaft seines Freundes anging. Seine ganze Liebe war nötig, um ihn daran zu hindern, dass er in dem Salon und dem Kabinett, die er Pons für sein Museum abgetreten hatte, nichts zerbrach. Ganz Musiker, Komponist, schaute er den kleinen Torheiten seines Freundes etwa so zu, wie ein Fisch, der eine Einladung erhalten hat, eine Blumenausstellung im Luxemburg anschauen würde. Er respektierte die Kostbarkeiten, weil er sah, mit welcher Vorsicht Pons sie beim Abstauben behandelte. Auf die Rufe der Bewunderung, die sein Freund ausstieß, antwortete er mit einem »Ja, sehr hübsch«, wie eine Mutter mit unbestimmten Worten auf das Lallen ihres Kindes antwortet. Seitdem die beiden Freunde zusammenlebten, hatte Pons nicht weniger als 7-mal eine Uhr umgetauscht, und zwar immer zu seinem Vorteil. Pons besaß jetzt die großartigsten Buhluhren, Ebenholz mit Kupfereinlagen und mit Schnitzereien geschmückt, wie es der ersten Stilart Buhls entsprach. Buhl hat 2 Stilarten gehabt, so wie Raphael 3. In der Zeit der ersten verwandte er Kupfer und Ebenholz zusammen, während er in der Zeit der zweiten Stilart gegen seine Überzeugung das Kupfer dem Schildpatt opferte. Er hat Wunder vollbracht, um seine Nebenbuhler, die Erfinder dieser Arbeitsweise, niederzuringen. Ungeachtet der gelehrten Unterweisungen seines Freundes, merkte Schmucke nicht den geringsten Unterschied zwischen der prächtigen Uhr aus der ersten Zeit Buhls und den 6 anderen. Weil aber das Glück des guten Pons an diesem Brimborium hing, widmete ihm Schmucke noch mehr Sorgfalt als Pons selbst. Es ist daher nicht verwunderlich, dass das erhabene Wort Schmuckes die Macht besaß, den verzweifelten Pons zu beruhigen, denn die Bemerkung des braven Deutschen wollte sagen, »Ich beteilige mich an deinen Anschaffungen, wenn du bereit bist, hier zu essen.« »Meine Herren, es ist angerichtet«, meldete Madame Cibot erstaunlich prompt. Die Überraschung, mit der Pons das Mahl erblickte und kostete, das er der Freundschaft Schmuckes verdankte, wird leicht verständlich, wenn man bedenkt, dass sie selten im Leben vorkommt und nicht davon abhängt, dass 2 Menschen sich in ihrer gegenseitigen Ergebenheit fortwährend versichern, du hast an mir dein zweites Ich, denn daran gewöhnt man sich, sondern einem Vergleich entspringt. Zwischen der Lieblosigkeit des Lebens draußen und dem liebevollen Glück solcher Handlungen drinnen, im engen Winkel. Das Leben draußen ist es, das unaufhörlich 2 Freunde oder 2 Liebende von Neuem aneinander bindet, wenn nur 2 große Seelen sich in Liebe oder Freundschaft vermählt haben. Darum trocknete auch Pons 2 dicke Tränen, und Schmucke wurde seinerseits veranlasst, sich die feuchten Augen zu wischen. Sie sagten sich nichts, aber sie liebten sich noch heißer und nickten einander kleine Ermunterungen zu, die wohltätig die Schmerzen linderten, an denen Pons nach dem herzlosen Benehmen der Präsidentin litt. Schmucke rieb sich die Hände, bis beinahe die Haut abgegangen wäre. »Mein guter Pons«, sagte er, »ich errate, was du willst, dass wir jeden Tag zusammen essen. Ich wollte, ich wäre reich genug, um dir jeden Tag so etwas vorzusetzen«, antwortete melancholisch der gute Deutsche. Madame Cibot, der Pons von Zeit zu Zeit Freikarten für die Boulevardtheater mitbrachte, was ihn in ihrem Herzen auf denselben Platz wie ihren Kostgänger Schmucke hob, machte nun folgenden Vorschlag. »Für 3 Francs, ohne den Wein, kann ich täglich für Sie beide ein Mittagessen liefern, wonach Sie sich die Finger lecken werden.« »Alles, was wahr ist«, bestätigte Schmucke, »mit dem, was mir Madame Cibot kocht, esse ich besser als die Leute, die an den Fleischtöpfen des Königs sitzen.« In seiner freudigen Erwartung ging der ehrerbietige Deutsche so weit, die Unehrerbietigkeit der Skandalblätter nachzuahmen und die Verköstigung an der königlichen Tafel zu verleumden. »Wirklich«, sagte Pons, »nun gut, morgen wollen wir den Versuch beginnen.« Bei dieser Zusage sprang Schmucke von einem Ende des Tisches zum anderen, wobei er Tuch, Schüsseln, Flaschen mitriss, umarmte Pons so heftig, wie ein Gas sich eines anderen Gases bemächtigt, für das es chemische Verwandtschaft fühlt. »Was für ein Glück«, rief er. »Monsieur Pons wird jeden Tag hier speisen«, sagte stolz und gerührt Madame Cibot. Ohne den Vorfall zu kennen, dem sie die Erfüllung ihres Traumes verdankte, stieg die treffliche Madame Cibot in ihre Loge hinab und trat in sie ein, wie Josepha im Wilhelm Tell eintritt. Sie setzte Schüsseln und Teller klirrend hin und rief, »Cibot, hol 2 Tässchen türkischen Kaffee und sag dem Koch, dass es für mich ist.« Darauf setzte sie sich, legte die Hände auf ihre mächtigen Knie, schaute aus dem Fenster auf die gegenüberliegende Mauer und sagte, »Heute Abend gehe ich zu Fontaine.« Die Fontaine war die Kartenlegerin aller Köchinnen, Stubenmädchen, Lakaien, Pförtner und so weiter des Marais. »Seitdem die beiden Herren bei uns sind, haben wir 2000 Francs auf die Sparkasse getragen. In 8 Jahren, das heißt Glück haben. Soll man nicht auch an Monsieur Pons Diner verdienen und ihn ans Haus fesseln? Mutter Fontaines Huhn wird darüber Bescheid wissen.« Da sie weder bei Schmucke noch bei Pons je Erben gesehen hatte, schmeichelte sich Madame Cibot seit etwa 3 Jahren mit der Vorstellung, dass im Testament der Herren eine Zeile sie bedenken werde, und verdoppelte ihren Eifer, seitdem dieser begierige Gedanke in ihrem bis dahin so rechtschaffenen Schnurrbart gekeimt war. Dadurch, dass er täglich in der Stadt aß, war Pons der vollständigen Unterwerfung entgangen, auf die die Pförtnerin für ihre Herren sann. Das Nomadenleben des alten Troubadours und Sammlers störte bis dahin die unklaren Gedanken an eine Verführung, die durch das Hirn Madame Cibots flatterten und sich von dieser denkwürdigen Mahlzeit an zu einem fürchterlichen Plan verdichteten. Eine 1/4 Stunde später erschien Madame Cibot von neuem im Esszimmer, bewaffnet mit 2 Tassen ausgezeichneten Kaffees zwischen 2 Gläschen Kirschwasser.
»Kluge Madame Cibot«, rief Schmucke, »sie hat meine Wünsche erraten.«
Infolge einiger klagender Bemerkungen des Tellerleckers, die Schmucke mit denselben Schmeicheleien niederschlug, die in der Fabel die gezähmte Taube für ihre wilde Taube fand, gingen die Freunde zusammen aus. Schmucke wollte Pons in der Lage, in die ihn das Benehmen der Herrinnen und der Leute im Hause Camusot versetzt hatte, nicht verlassen. Er kannte Pons und wusste, dass die trostlosesten Überlegungen ihn mitten im Orchester auf seinem Kapellmeisterstuhl überfallen und die gute Wirkung seiner Rückkehr ins Nest zerstören konnten. Als Schmucke gegen Mitternacht Pons in die Wohnung zurückführte, hielt er ihn untergehakt. Und wie ein Liebender es für seine Angebetete tut, machte er Pons auf die Stellen aufmerksam, wo der Bürgersteig endigte oder wieder begann. Er unterrichtete ihn, wenn eine Rinne kam. Er hätte gewünscht, dass das Pflaster aus Watte bestand, der Himmel blau war und Pons gleich ihm die Musik der Engel vernahm. Hatte er doch den letzten Winkel erobert, der in diesem Herzen noch nicht sein gewesen war. Etwa 3 Monate lang speiste Pons Tag für Tag mit Schmucke. Er musste jetzt monatlich 80 Francs von den Einkünften für seine Sammlung abziehen, denn er brauchte ungefähr 35 Francs für Wein, zu den 45 Francs, die das Essen kostete. Dann vermisste, ungeachtet der Fürsorge und der deutschen Späße Schmuckes, der alte Künstler die sorgfältigen Gerichte, die Gläschen Likör, den guten Kaffee, das Geschwätz, die falschen Höflichkeiten, die Tischgenossen und die boshaften Unterhaltungen der Häuser, in denen er gespeist hatte. Man bricht nicht so einfach auf der Neige des Lebens mit einer 36 Jahre alten Gewohnheit. Ein Stück fast zu 130 Francs liefert in das Glas eines Feinschmeckers einen wenig vornehmen Wein. Daher erinnerte sich Pons auch, so oft er sein Glas an die Lippen führte, mit 1000 bitteren Schmerzen an die ausgezeichneten Weine seiner Gastgeber. Nach Ablauf von 3 Monaten waren die grausamen Verletzungen, an denen sein empfindsames Herz fast verblutet wäre, verheilt und er dachte nur noch an die Annehmlichkeiten der Gesellschaft, wie ein alter Frauenliebhaber eine Geliebte entbehrt, die er wegen ihrer Untreue verlassen hatte. Obwohl er die tiefe Schwermut, die ihn verzehrte, zu verbergen trachtete, machte der alte Musiker doch ganz den Eindruck eines Mannes, den eine jener unerklärlichen Erkrankungen überfallen hat, deren Ursprung im Seelischen liegt. Um das Heimweh nach einer alten Gewohnheit zu erklären, genügt es, auf eine der tausend Kleinigkeiten hinzuweisen, die ähnlich den Maschen eines Panzerhemds die Seele in ein Eisennetz pressen. Eine der lebhaftesten Freuden seines früheren Lebens, eines der Glücksgefühle des Tellerleckers überhaupt, war die Überraschung, die Antwort der Magennerven auf die Überraschungsschüssel, mit der in den bürgerlichen Häusern der Genusssüchtigkeit geopfert wird, wenn die Herrin ihrem Gast mal den Nimbus eines Festes geben will. Diese Magenweide fehlte also Pons. Madame Cibot teilte ihm stolz den Speisezettel immer vorher mit. Die Erwartung auf das Pikante spielte keine Rolle mehr in seinem Leben. Sein Wohl verlief ohne die Aussicht auf das, was im Haushalt unserer Vorfahren die bedeckte Schüssel genannt worden war. Schmucke konnte das nicht verstehen. Pons war zu feinfühlig, um sich zu beklagen, und wenn es noch etwas Traurigeres gibt als das verkannte Genie, ist es der unverstandene Magen. Das Herz, dessen Liebe zurückgestoßen wird, dieses missbrauchte Drama, beruht auf einem falschen Bedürfnis. Denn wenn das Geschöpf uns verlässt, kann man den Schöpfer lieben, er hat Schätze genug, um uns zu entschädigen. Aber der Magen? Nichts lässt sich mit seinen Leiden vergleichen, denn das Leben geht über alles. Pons trauerte gewissen Cremespeisen nach, gewissen weißen Soßen, gewissen getrüffelten Geflügelpasteten und mehr als allem anderen den berühmten Rheinkarpfen, die es nur in Paris gibt und mit welchen Gewürzen. An manchen Tagen rief Pons: »Oh, Sophie!« Und dann dachte er an die Köchin des Comte Popino. Ein Vorübergehender hätte bei diesem Ausruf gewiss geglaubt, der gute Mann denke an eine Geliebte. Aber es handelte sich um etwas, das seltener ist. Einen fetten Karpfen und eine Soße, die in der Schüssel klar, auf der Zunge dick ist. Eine Soße, die den Montyon-Preis verdient hätte. Die Erinnerung an diese längst gegessenen Gänge bewirkte also, dass der Kapellmeister beträchtlich abmagerte. Ein gastrisches Heimweh verzehrte ihn. Zu Anfang des vierten Monats, gegen Ende Januar 1845, hielt es der junge Flötenbläser für nötig, Schmucke über den Zustand des Kapellmeisters, über den man sich im Theater unterhielt, aufzuklären. Der junge Mann hieß, wie fast alle Deutschen, Wilhelm. Und dazu, um sich von allen anderen Wilhelms zu unterscheiden, Schwab, was ihn noch nicht von allen Schwabs unterschied. Es war am Tag einer Erstaufführung, an dem die Instrumente, die der alte deutsche Meister spielte, zu tun hatten. »Es geht mit dem guten Mann abwärts. Etwas ist bei ihm nicht in Ordnung. Die Augen sehen trübe aus. Es strengt ihn an, die Arme zu bewegen«, sagte Wilhelm Schwab und wies auf Pons, der mit einer Leichenbittermine zu seinem Pult ging. »Das ist immer so mit 60 Jahren«, antwortete Schmucke. Ähnlich jener Mutter in Walter Scotts »Chroniken der Canongate«, die ihren Sohn totschießen lässt, weil sie ihn 24 Stunden länger genießen will, war Schmucke fähig, Pons dem Vergnügen, ihn täglich an seinem Tisch zu sehen, aufzuopfern. »Jeder Mann im Theater ist in Unruhe, und die erste Tänzerin, Mademoiselle Eloise Bristou, hat recht. Er macht schon beinahe kein Geräusch mehr, wenn er sich schneuzt.« Man muss wissen, dass der alte Musiker ein Waldhorn zu blasen schien, wenn er sich schneuzte, so laut tönte seine lange, hohle Nase im Taschentuch. Dieser Lärm war der Anlass zu immer wiederkehrenden Klagen der Präsidentin. »Ich würde alles geben, um ihn zu zerstreuen«, sagte Schmucke. »Er langweilt sich.« »Wirklich?« meinte Wilhelm Schwab. »Monsieur Pons scheint mir ein uns armen Teufeln so überlegenes Wesen zu sein, dass ich nicht wagte, ihn zu meiner Hochzeit einzuladen. Ich heirate.« »Und wie?« fragte Schmucke. »Oh, sehr anständig«, antwortete Wilhelm, der in der merkwürdigen Frage Schmuckes einen Spott fand, dessen dieser vollkommene Christ unfähig war. »Vorwärts, meine Herren, an die Plätze«, sagte Pons, der nach seiner kleinen Armee spähte, nachdem er die Klingel des Leiters gehört hatte. Man spielte die Ouvertüre »Der Teufelsbraut«, eines Zauberstücks, das es zu 200 Aufführungen brachte. Im ersten Zwischenakt blieben Wilhelm und Schmucke allein im Orchesterraum. Die Temperatur des Saales betrug 32 Grad Réaumur. »Erzählen Sie mir doch Ihre Geschichte«, forderte Schmucke Wilhelm auf. »Sehen Sie dort in der Loge den jungen Mann? Erkennen Sie ihn?« »Ganz und gar nicht.« »Weil er gelbe Handschuhe trägt und in allen Strahlen der Wohlhabenheit schillert. Aber es ist mein guter Freund Fritz Brunner aus Frankfurt am Main.«
»Derselbe, der sonst ins Orchester kam, um die Stücke anzusehen und jeweils bei Ihnen stand?«
»Derselbe. Nicht wahr? Man sollte an eine solche Verwandlung nicht glauben.«
Dieser Held der versprochenen Geschichte war einer jener Deutschen, deren Gesicht zugleich den düsteren Spott des goethischen Mephistopheles und die Biederkeit der Romane August Lafontaines friedlichen Gedenkens aufweist. List und Naivität, die Steifheit des Geschäftsmannes und die überlegene Lässigkeit eines Mitglieds des Jockeyclubs. Aber vor allem den Überdruss, der die Pistole in die Hand Werthers drückt, der weit mehr der deutschen Fürsten als Charlottens müde war. In der Tat eine typische deutsche Gestalt. Viel Judenschleue und viel Einfalt, Dummheit und Mut, ein Wissen, das Langeweile zeugt, eine Erfahrung, die bei der geringsten Kinderei ihren Wert verliert. Missbrauch von Bier und Tabak, aber, um alle diese Gegensätze auf eine gewisse Höhe zu heben, ein teuflischer Funke in den schönen, müden, blauen Augen. Mit der Eleganz eines Bankiers gekleidet, bot Fritz Brunner den Blicken des ganzen Saales ein kahles Haupt von tizianischen Farben. Auf beiden Seiten lockten sich die paar hochblonden Haare, die Ausschweifung und Armut ihm gelassen hatten, damit er am Tag seiner finanziellen Gesundung das Recht ausüben konnte, einen Coiffeur in Anspruch zu nehmen. Sein Gesicht, das einstmals schön und frisch wie das des Christus der Maler gewesen war, hatte scharfe Töne angenommen, die durch einen roten Schnurrbart und einen gelben Backenbart beinahe ins Düstere gesteigert wurden. Das reine Blau der Augen war im Kampf mit der Sorge matt und trübe geworden, und schließlich hatten die tausend Schändlichkeiten des nächtlichen Paris die Lider und Ränder der Augen gezeichnet, in denen einst eine Mutter verzückt das Spiegelbild ihrer eigenen suchte. Dieser frühreife Philosoph, dieser junge Alte, war das Werk einer Stiefmutter. Hier beginnt die seltsame Geschichte eines verlorenen Sohnes aus Frankfurt am Main, die außerordentlichste und bizarrste, die je in dieser ehrbaren, aber zentral gelegenen Stadt vorgefallen ist. Man sieht, dass die verlorenen Söhne als Bankiers und Millionäre endigen, wenn sie aus Frankfurt am Main sind. Monsieur Gideon Brunner, der Vater dieses Fritz, eines der berühmtesten Mitglieder der Gilde der Frankfurter Hotelwirte, die im Einverständnis mit den Bankiers gesetzlich geschützte Eingriffe an den Börsen der Reisenden vornehmen, hatte, obwohl Calvinist, eine getaufte Jüdin geheiratet, deren Mitgift er die Grundlagen seines Vermögens verdankte. Diese Jüdin starb, als Fritz 12 Jahre alt war. Der Vater und ein Onkel mütterlicherseits, der Pelzhändler in Leipzig und Chef des Hauses Virlar und Company war, teilten sich die Vormundschaft. Dieser Onkel, der nicht so weich wie seine Pelze war, zwang den Vater Brunner, das Vermögen des jungen Fritz, ohne es anzurühren, in vielen Mark beim Bankhaus L. Sarchard anzulegen. Um sich für diese israelitische Forderung zu rächen, verheiratete sich der Vater Brunner wieder, indem er vorschützte, dass er seine ungeheure Herberge nicht ohne Auge und Arm einer Frau lassen könne. Er wählte die Tochter eines anderen Gastwirts, in der er eine Perle sah. Aber er hatte nicht gewusst, was eine einzige, von Vater und Mutter verzogene Tochter ist. Die zweite Frau Brunner wurde, was die jungen Deutschen sind, wenn sie zu den bösen und leichtfertigen Frauen gehören. Sie verschleuderte das Geld und rächte die erste Frau Brunner, indem sie ihrem Gatten das unglücklichste Heim schuf, das es auf dem Gebiet der freien Stadt Frankfurt gab, wo, wie man sagt, die Millionäre ein Gesetz vorbereiten, das den Frauen befehlen wird, ausschließlich ihre Männer zu kosen. Diese Deutsche liebte die unterschiedlichen Essigsorten, die bei den Deutschen gemeinhin Rheinwein heißen. Sie liebte die Pariser Artikel, sie liebte es, aufs Pferd zu steigen, sie liebte den Aufwand und die einzig kostspielige Sache, die sie nicht liebte, waren die Frauen. Sie fasste eine Abneigung gegen den kleinen Fritz und würde ihn verrückt gemacht haben, wenn dieses junge Produkt aus Calvin und Moses nicht Frankfurt zur Wiege und das Haus Virlar in Leipzig zum Vormund gehabt hätte. Indessen Onkel Virlar, der ganz in seinen Pelzen aufging, wachte nur über die Mark auf der Bank und lieferte das Kind der Stiefmutter aus. Diese Hyäne wütete umso mehr gegen diesen Cherubino und Sohn der schönen Frau Brunner, als sie trotz ihrer Anstrengungen, die einer Lokomotive würdig gewesen wären, selber keine Kinder bekam. Sie verfiel auf den teuflischen Gedanken, den jungen Fritz von seinem 21. Jahr an auf undeutsche Verschwendungen hinzulenken. Sie hoffte, die englischen Pferde, die rheinischen Weine und die Gretchen Goethes würden das Kind der Jüdin und sein Vermögen aufzehren. Denn Onkel Virlar hatte dem jungen Fritz ein schönes Erbe übergeben, als dieser mündig geworden war. Aber auch wenn die Spielseele der Badeorte und die Freunde des Weins, unter denen sich Wilhelm Schwab befand, dem Verlarschen Kapital ein Ende machten, blieb doch der verlorene Sohn übrig, um nach dem Ratschluss des Herrn den jüngeren Söhnen der Stadt Frankfurt zum warnenden Beispiel zu dienen. Alle Familien benutzten ihn als Schreckmittel, um ihre Kinder vernünftig und erschrocken in ihren mit Eisen und Bankkonto doppelt gesicherten Kontoren festzuhalten. Statt in der Blüte seiner Jugend zu sterben, hatte Fritz Brunner das Vergnügen, dem Begräbnis seiner Stiefmutter auf einem jener reizenden Friedhöfe beizuwohnen, in denen die Deutschen, unter dem Vorwand, ihre Toten zu ehren, ihrer hemmungslosen Leidenschaft für den Gartenbau frönen. Die zweite Frau Brunner starb also vor ihren Eltern, und der alte Brunner war des Geldes ledig, das sie aus seinen Koffern und Kasten gezogen hatte, und auch aller Mühsale, die er auf sich genommen hat, derart, dass dieser Mann von herkulischer Natur mit 67 Jahren eingeschrumpft war, als hätte er das berühmte Gift der Borgia geschluckt. Dass er nach 10 Jahren des Ausharrens seine Frau nicht beerben konnte, machte aus diesem Gastwirt eine zweite Heidelberger Schlossruine, die allerdings immer wieder durch die Rechnungen instand gehalten wurde, die er den Reisenden schrieb, ganz wie man das Heidelberger Schloss ausbessert, um den Eifer der Fremden zu erhalten, die herbeiströmen, um die schöne, wohlunterhaltene Ruine anzusehen. In Frankfurt sprach man von der Geschichte Brunners wie von einem Bankrott. Man zeigte mit dem Finger auf ihn und sagte, so weit kann einer mit einer schlechten Frau, die er nicht beerbt, und einem nach französischer Art erzogenen Sohn kommen. Der Zorn des Eigentümers des Grand Hotel Holländischer Hof traf nicht allein die Reisenden, die es an ihren Rechnungen merkten. Als sein Sohn zugrunde gerichtet war, verweigerte ihm Gideon Brunner, der ihn als die indirekte Ursache seines ganzen Elends ansah, Brot und Wasser, Salz und Feuer, Wohnung und Pfeife. Was in Deutschland bei einem Vater, der zugleich von Berufs wegen bewirtet, den äußersten Grad der Verfluchung bedeutet. Die Behörden des Landes, die sich nicht um das ursprüngliche Unrecht des Vaters kümmerten und in ihm einen der gebeugtesten Männer Frankfurts sahen, kamen ihm zu Hilfe. Sie verbannten Fritz aus dem Gebiet der freien Stadt, indem sie einen Prozess vom Zaun brachen. Die Justiz ist in Frankfurt weder menschlicher noch weiser als anderswo. Selten folgt ein Richter dem Lauf des Verbrechens und Unglücks so weit rückwärts, dass er feststellen könnte, wer den Krug hielt, aus dem der erste dünne Wasserstrahl sprang, der dann zum reißenden Fluss anschwoll. So wie Brunner seinen Sohn vergaß, so taten es ihm die Freunde des Sohnes gleich. Diese Geschichte hätte man den im Theater Versammelten vorspielen müssen, wo die Journalisten, die Salonlöwen und einige Pariserinnen sich fragten, woher die tief tragische Figur dieses Deutschen stammte, der im eleganten Paris am Abend einer Premiere allein in einer Loge auftauchte. Es hätte ein besseres Stück gegeben als die Zauberposse, die Teufelsbraut, obwohl es die 200.000. Aufführung des erhabenen Gleichnisses gewesen wäre, das 3000 Jahre vor Christus in Mesopotamien gespielt worden ist. Fritz ging zu Fuß nach Straßburg und traf dort das, was der verlorene Sohn der Bibel im Land der Heiligen Schrift nicht gefunden hat. Darin offenbart sich die Überlegenheit des Elsass, wo so viele großmütige Herzen schlagen, um Deutschland die schöne Möglichkeit einer Vereinigung französischen Geistes mit germanischer Gründlichkeit vorzuführen. Wilhelm hatte vor wenigen Tagen seine Eltern beerbt und besaß nun 100.000 Francs. Er öffnete Fritz seine Arme, er öffnete ihm sein Herz, er öffnete ihm sein Haus, er öffnete ihm seine Börse. Den Augenblick beschreiben, wo Fritz verstaubt, unglücklich und sozusagen aussätzig auf der anderen Seite des Rheines ein wirkliches 20-Franc-Stück in der Hand eines wirklichen Freundes fand, hieße eine Ode beginnen wollen, und Pindar allein könnte sie auf Griechisch der Menschheit schenken, auf das die absterbende Freundschaft zu neuem Leben erwache. Man stelle die Namen Fritz und Wilhelm neben Damen und Pythias, Castor und Pollux, Orestes und Pilades. Man kann die zwei neuen Namen mit umso größerem Recht mit diesen Berühmtheiten zusammenbringen, als Wilhelm sein Erbe in Gesellschaft Fritzens aufaß, wie Fritz das seinige mit Wilhelm vertrunken hatte. Aber wohlverstanden, indem sie dazu jede bekannte Tabaksorte rauchten. Die Freunde brachten dieses Erbe, seltsamer Einfall, in den Wirtshäusern Straßburgs durch, auf die sinnloseste, gewöhnlichste Weise mit Statistinnen vom Stadttheater und verblühten Elsässerinnen. Und jeden Morgen versicherten sie einander, wir müssen doch ein Ende machen, einen Entschluss fassen, etwas mit dem, was uns noch bleibt, beginnen. Ach was, heute nicht mehr, antwortete Fritz, aber morgen, ja, morgen. Im Leben der Verschwender ist heute ein ganz großer Held, aber morgen ein großer Feigling, der sich vor dem Mut seines Vorgängers entsetzt. Als ihnen nur noch 1000 Francschein blieb, nahmen die beiden Plätze bei der sogenannten königlichen Post und fuhren nach Paris, wo sie in der obersten Mansarde des Hôtel du Rhin in der Rue de Mailly abstiegen. Der Inhaber war Graff, der ehemalige Oberkellner Gideon Brunners. Fritz trat mit einem Gehalt von 600 Francs als Kommis ins Bankgeschäft der Gebrüder Keller ein, wohin Graff ihn empfohlen hatte. Graff ist der Bruder des berühmten Schneiders Graff. Der Schneider nahm Wilhelm als Buchhalter auf. Graff verschaffte den beiden verlorenen Söhnen diese bescheidenen Plätze in Erinnerung an seine Lehrjahre im holländischen Hof. Fritz, der Kommis mit 600 Francs Jahresgehalt, und Wilhelm, der Buchhalter mit denselben Einkünften, merkten, wie schwer es sich in einer so verderbten Stadt wie Paris leben lässt. Im zweiten Jahr ihres Aufenthalts, es war 1837, trat daher Wilhelm, der ein hübsches Talent fürs Flötenspiel besaß, in das von Pons dirigierte Orchester ein, um manchmal Butter auf sein Brot streichen zu können. Was Fritz betraf, so konnte er sich einen Zuschuss nur dadurch verschaffen, dass er sich auf die finanzielle Begabung eines Sprosses der Familie Virlar besann. Trotz seiner Hartnäckigkeit und vielleicht wegen seiner Talente brachte der Frankfurter es erst 1843 zu 2000 Francs. Das Elend, diese göttliche Stiefmutter bewirkte, was die Mütter der jungen Leute nicht hatten bewirken können. Es lehrte sie die Sparsamkeit, die Welt und das Leben kennen. Es gab ihnen jene echte, jene starke Erziehung, die sie mit Peitschenhieben großen Männern erteilt, die alle in ihrer Kindheit unglücklich waren. Fritz und Wilhelm, die zu den ziemlich gewöhnlichen Menschen gehörten, begriffen nicht alle Lehren des Elends, verteidigten sich gegen seine Angriffe, fanden seine Brust hart, seine Arme fleischlos. Immerhin lernten sie den ganzen Wert des Besitzes kennen und nahmen sich vor, Fortuna die Flügel zu stutzen, wenn sie denn jemals noch einmal an ihre Tür klopfen sollte. »Also, Papa Schmucke, alles erklärt sich mit ein paar Worten«, sagte Wilhelm, der diese Geschichte dem Klavierspieler umständlich auf Deutsch erzählte. »Brunners Vater ist gestorben. Er war, ohne dass sein Sohn oder Monsieur Graff, bei dem wir wohnen, davon etwas wussten, einer der Gründer der Badischen Eisenbahnen, an denen er ungeheuer verdient hat und hinterließ 4 Millionen. Ich spiele heute Abend zum letzten Mal Flöte. Wenn es nicht eine Premiere wäre, hätte ich mich schon seit ein paar Tagen nicht mehr sehen lassen, aber ich wollte niemanden im Stich lassen.« »Das ist ausgezeichnet, junger Mann«, antwortete Schmucke, »aber wen heiraten Sie?« »Mademoiselle Emilie, die Tochter unseres Wirtes, des Besitzers des Hôtel du Rhin. Ich liebe sie seit 7 Jahren. Sie hat so viele unmoralische Romane gelesen, dass sie alle Partien mir zuliebe ausschlug, ohne zu wissen, was daraus werden sollte.« »Die junge Dame wird sehr reich sein. Sie ist die einzige Erbin der Graf, der Schneider aus der Rue de Richelieu. Fritz gibt mir 5-mal das, was wir zusammen in Straßburg durchbrachten, 500.000 Francs. Er steckt 1 Million in ein Bankhaus, an dem Monsieur Graff, der Schneider, sich ebenfalls mit 500.000 Francs beteiligt. Der Vater meiner Braut erlaubt mir, darin die Mitgift anzulegen, die sich auf 250.000 beläuft, und er gibt uns als stiller Teilhaber ebenso viel. Das Haus Brunner, Schwab und Company wird also 2,5 Millionen Kapital haben. Fritz hat soeben für 1,5 Millionen Aktien der Banque de France gekauft, um dort unser Konto zu garantieren. Das ist nicht sein ganzes Vermögen. Es bleiben ihm noch die Häuser seines Vaters in Frankfurt, die auf 1 Million geschätzt werden, und er hat den holländischen Hof schon an einen Cousin der Graf vermietet.« »Sie sehen Ihren Freund traurig an«, bemerkte Schmucke, der Wilhelm aufmerksam zugehört hatte. »Sollten Sie eifersüchtig auf ihn sein?« »Ich denke in Sorge an Fritz«, antwortete Wilhelm. »Sieht so ein zufriedener Mensch aus. Ich fürchte, Paris ist nicht gut für ihn. Ich möchte, dass er denselben Entschluss fasst wie ich. Der alte Dämon kann sich wieder in ihm regen. Von uns beiden ist er der Leichtsinnigere. Diese Aufmachung, diese Lorgnette, das alles beunruhigt mich. Er hat nur Augen für die Loretten im Saal. Wenn Sie wüssten, wie schwierig es ist, Fritz zu verheiraten. Er hat einen Abscheu vor dem, was man in Frankreich den Hofmachen nennt. Und man müsste ihn in die Familie stoßen, wie man in England einen Menschen in die Ewigkeit stößt.« Während des Lärms, der dem Ende aller Uraufführungen eigentümlich ist, brachte der Flötenspieler bei seinem Kapellmeister seine Einladung vor. Pons nahm freudig an. Schmucke bemerkte zum ersten Mal seit 3 Monaten ein Lächeln auf dem Gesicht seines Freundes. In tiefem Schweigen führte er ihn in die Rue de Normandie zurück, hatte er doch an jener aufblitzenden Freude die Tiefe des Übels, das Pons verzehrte, erkannt. Dass ein so edler, so uneigennütziger, so gefühlsstarker Mann einer solchen Schwäche erliegen konnte,
Das war es, was der Stoiker Schmucke nicht begriff. Er wurde entsetzlich traurig. Er erkannte, dass es galt, darauf zu verzichten, seinen lieben Pons jeden Tag am Tisch neben sich sitzen zu sehen, um des Glückes seines Freundes willen. Und er wusste nicht, ob er dieses Opfer bringen konnte. Schon der Gedanke daran machte ihn verrückt. Das stolze Schweigen, das Pons bewahrte, seitdem er sich auf seinen Aventin in der Rue de Normandie geflüchtet hatte, war natürlich der Präsidentin aufgefallen, aber sie machte sich, froh den Schmarotzer los zu sein, wenig Sorgen darum. Sie und ihre reizende Tochter dachten, der Cousin habe den Scherz der kleinen Lilly verstanden. Ganz anders jedoch war es um den Präsidenten bestellt. Der Präsident Camusot de Marville, ein kleiner, dicker Mann, war seit seiner Berufung an den Pariser Gerichtshof vornehmer geworden. Er bewunderte Cicero, zog die komische Oper den Italienern vor, verglich die Schauspieler untereinander, folgte der Menge Schritt um Schritt, wiederholte, als seien sie von ihm geschrieben, alle Artikel des ministeriellen Organs und bei der Abstimmung variierte er die Gedanken des Rates, der vor ihm geredet hatte. Dieser Beamte, dessen Charakter in den Grundzügen bekannt war, wurde durch seine Stellung gezwungen, alles ernst zu nehmen. Und ganz besonders hielt er auf die Familienbande. Wie die Mehrzahl der Ehemänner, die völlig von ihren Frauen beherrscht werden, trug der Präsident in den kleinen Dingen eine Unabhängigkeit zur Schau, der die Präsidentin kein Hindernis in den Weg legte. Nachdem er sich einen Monat lang mit den banalen Gründen beruhigt hatte, mit denen seine Gattin das Verschwinden des guten Pons erklärte, fand er es zuletzt doch seltsam, dass der alte Musiker, seit 40 Jahren Freund des Hauses, nicht mehr kam, nachdem er ein so beträchtliches Geschenk wie den Fächer der Pompadour gemacht hatte. Der Fächer, den der Comte Popinot als ein Meisterwerk erkannte, trug der Präsidentin in den Tuilerien, wo man sich das Kleinod von Hand zu Hand reichte, Komplimente ein, die ihrer Eigenliebe außerordentlich schmeichelten. Man setzte ihr im Einzelnen die Schönheiten der 10 Elfenbeinrippen auseinander, deren jede Schnitzereien von unerhörter Feinheit aufwies. Eine Russin, die Russen glauben sich immer in Russland zu befinden, bot der Präsidentin beim Comte Popinot 6.000 Francs für diesen außerordentlichen Fächer, wobei sie darüber lächelte, ihn in solchen Händen zu sehen, denn es war ein Fächer für eine Herzogin, man kann es nicht leugnen. »Ich muss es dem armen Cousin lassen, dass er sich in diesem Schnickschnack gut auskennt«, sagte am Tag nach diesem Angebot Cécile zu ihrem Vater.
»Schnickschnack«, rief der Präsident aus, »aber der Staat ist gerade im Begriff, für 300.000 Francs die Sammlung des verstorbenen Rats Dussumarat anzukaufen und zugleich mit der Stadt Paris fast 1 Million auszugeben, um das Hotel Cluny zu kaufen und zu renovieren, nur damit dieser Schnickschnack darin aufbewahrt wird. Dieser sogenannte Schnickschnack, mein liebes Kind, ist oft das einzige Beweisstück, das uns von verschwundenen Kulturen bleibt. Ein etruskischer Topf, ein Halsband, von denen der eine manchmal 40, das andere 50.000 Francs kostet, sind Schnickschnack, der uns die Vollkommenheit der Kunst zur Zeit des Trojanischen Krieges enthüllt und beweist, dass die Etrusker nach Italien geflüchtete Trojaner waren. In dieser Art scherzte der dicke kleine Präsident. Er verschmähte bei seiner Frau und Tochter derbe Ironien nicht. »Die Summe der Kenntnisse, Cécile, die diese kleinen Torheiten erfordern«, fuhr er fort, »ist eine Wissenschaft, die sich Archäologie nennt. Die Archäologie umfasst die Baukunst, die Bildhauerei, die Malerei, die Arbeit der Goldschmiede, der Töpfer, der Kunsttischler, die angeblich so modern sind, die Spitzen, Teppiche und alle anderen menschlichen Schöpfungen.«
»Cousin Pons ist demnach ein Gelehrter?«, fragte Cécile.
»Und ob? Warum sieht man ihn eigentlich nicht mehr?«, forschte der Präsident mit der Miene eines Menschen, der spürt, dass ihm 1000 vergessene Dinge einfallen.
»Er wird wohl wegen einer Kleinigkeit verschnupft sein«, antwortete die Präsidentin. »Vielleicht zeigte ich mich für sein Geschenk nicht so empfänglich, wie ich es hätte sein sollen. Ich bin, wie du weißt, recht unerfahren in diesen Dingen.«
»Du, eine der besten Schülerinnen Servins, kennst Watteau nicht.«
»Ich kenne David, Gérard, Gros und Giraudet und Gérard und Monsieur de Forbin und Monsieur Turpin de Crécy. Du hättest...« »Was hätte ich?« fragte die Präsidentin und sah ihren Gatten mit der Miene einer Königin von Saba an.
»Wissen müssen, wer Watteau ist, meine Teure, er ist sehr in Mode«, erwiderte der Präsident mit einer Demut, die seine ganze Abhängigkeit verriet.
Diese Unterhaltung fand einige Tage vor der Uraufführung der Teufelsbraut statt, bei der das ganze Orchester über das krankhafte Aussehen des Kapellmeisters tuschelte. Aber auch die Leute, die gewöhnt waren, Pons an ihrem Tisch zu sehen und ihn als Boten zu benutzen,
hatten alle nach ihm gefragt, und so verbreitete sich in dem Kreis, in dem der gute Pons sich bewegte, eine Unruhe, die umso größer war, als mehrere Personen ihn auf seinem Posten im Theater sahen. Trotz der Sorgfalt, mit der Pons bei seinen Spaziergängen allen alten Bekannten auswich, fand er sich doch eines Tages vis-à-vis des ehemaligen Ministers, des Comte Popinot, im Laden Monistrolls, eines der berühmten und rührigen Händler des neuen Boulevard de Beaumarchais, von dem Pons früher der Präsidentin erzählt hatte und dessen abgefeimte Begeisterung dazu beiträgt, dass Antiquitäten von Tag zu Tag teurer werden, weil sich angeblich keine mehr auffinden lassen. »Mein lieber Pons, warum sieht man sie nicht mehr? Sie fehlen uns sehr, und meine Frau weiß nicht, was sie von ihrem Fernbleiben halten soll.« »Monsieur le Comte«, antwortete Pons, »man hat mir in einem Hause bei einem Verwandten zu verstehen gegeben, dass jemand meines Alters in der Welt zu viel ist. Man hat mich ja nie mit großer Rücksicht empfangen, mich aber wenigstens noch nicht beleidigt. Ich habe nie etwas von jemandem verlangt«, fügte er mit dem Stolz des Künstlers hinzu. »Für einige Höflichkeiten, die man mir erwies, suchte ich mich manchmal denen nützlich zu machen, die mich empfingen. Aber es scheint, dass ich mich getäuscht habe und zoll- und fronpflichtig bin für die Ehre, bei meinen Freunden, meinen Verwandten speisen zu dürfen. Also reichte ich als Schmarotzer meinen Abschied ein. Bei mir zu Hause finde ich jeden Tag, was keine Gasttafel mir geboten hat. Einen wahren Freund.« Diese Worte, in denen die Kränkung des alten Künstlers nachzitterte und die durch seine Bewegungen und seinen Ton unterstützt wurden, machten einen so starken Eindruck auf den Pair von Frankreich, dass er den würdigen Musiker zur Seite nahm. »Mein alter Freund, was ist Ihnen zugestoßen? Können Sie mir nicht anvertrauen, wodurch Sie sich so getroffen fühlen? Sie werden mir doch zugestehen, dass Sie bei mir jegliche Unterstützung gefunden haben. Sie sind die einzige Ausnahme, die ich mache«, sagte der arme Pons. »Außerdem sind Sie ein großer Herr, ein Staatsmann, und Ihre Sorgen würden im Notfall alles entschuldigen.« Popinot hatte im steten Umgang mit Menschen und Dienstangelegenheiten eine große diplomatische Geschicklichkeit erworben, der Pons nicht widerstehen konnte. Er erzählte schließlich, welche schlechte Aufnahme er im Haus des Präsidenten de Marville gefunden hatte. Popinot eignete sich die Klagen des Opfers so lebhaft an, dass er sofort zu Hause seiner Frau davon erzählte, einer ausgezeichneten, würdigen Dame, die der Präsidentin Vorhaltungen machte, sobald sie traf. Der alte Minister hatte seinerseits über diesen Punkt einige Worte beim Präsidenten fallen lassen. So gab es eine familiäre Auseinandersetzung bei den Camissots de Marville. Obwohl Camissot nicht ganz Herr und Meister in seinem Haus war, fielen seine Vorhaltungen de jure und de facto zu wohl begründet aus, als dass seine Frau und seine Tochter sie bestreiten konnten. Sie erniedrigten sich beide und schoben die Schuld auf die Dienstboten. Zur Rede gestellt und heruntergemacht, erhielten diese ihre Absolution nur nach einem vollständigen Geständnis, das dem Präsidenten bewies, wie sehr Cousin Pons im Recht war, wenn er zu Hause blieb. Wie alle Hausherren, die unter dem Pantoffel stehen, entfaltete der Präsident seine ganze eheliche und richterliche Majestät, als er den Leuten erklärte, dass sie davongejagt würden und damit alle Vorteile verloren, auf die sie sich vielleicht angesichts ihrer langen Dienstzeit Hoffnung machten, wenn in Zukunft nicht sein Cousin Pons und überhaupt jeder, der ihm die Ehre seines Besuches erwiese, genau so behandelt werden sollten wie er selbst. Dieser Ausspruch entlockte Madeleine ein Lächeln. »Es gibt nur einen Ausweg für euch«, schloss der Präsident, »meinen Cousin dadurch milde zu stimmen, dass ihr euch bei ihm entschuldigt. Geht zu ihm und lasst ihn wissen, dass es ganz von ihm abhängt, ob ihr hier bleibt, denn ich entlasse euch alle, wenn er euch nicht verzeiht.«
Thomas Douglas las den vierten Teil aus Cousin Pons oder Die beiden Musiker von Honoré de Balzac, ins Deutsche übersetzt von Otto Flake. Technik Tom Willen, Überarbeitung, Redaktion und Regie Franziska Hirsbrunner, Produktion Schweizer Radio Dires 2010. Nächsten Dienstag erfahren Sie dann, wie Pons in seiner bodenlosen Gutmütigkeit einen fatalen Fehler begeht. Er verfällt nämlich auf die Idee, Fritz Brunner mit Cécile Camusot de Marville zu verheiraten. Wenn Sie in die früheren Lesungen hineinhören möchten, dann finden Sie alle im Internet, zusammen mit einem ausführlichen Personenverzeichnis zum Roman.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs2.ch.